Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, willkommen zu unserer Episode 21, Therapie des Lymphödems, haben wir uns heute vorgenommen. Und dabei soll es vor allem um die komplexe physikalische Entstauungstherapie gehen. Aber wir möchten hinterher auch kurz sprechen, zumindest über die Lymphchirurgie, die operativen Möglichkeiten und auch das Thema Gendiagnostik, Gentherapie beim Lymphödem. Vielleicht für die, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören, auch noch einmal kurz den Verweis auf unsere Episode 10. Da haben wir uns schon mal so über die Basisdinge des Lymphödems unterhalten. Das macht Sinn, die vielleicht als Vertiefung oder vorab zu hören, damit man das jetzt mit der Therapie etwas besser einsortieren kann. Birgit, fang du doch vielleicht mal an und erzähl uns, was ist überhaupt die komplexe physikalische Entstauungstherapie? Was gehört so grob als Bausteine dazu?
Also sagen wir mal, das ist die High-End-Kompressionstherapie. Und komplex, das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes damit gemeint. Man muss also beispielsweise, man hat jetzt ein Lymphödem, betrifft beide Beine, dann müssen aber auch wirklich beide Beine verbunden bzw. bandagiert werden, und zwar nicht erst beginnen am Fußrücken, sondern jede einzelne Zehe muss also separat eingewickelt und eingepackt werden, dann der Fuß, dann der Knöchel, dann die Wade, dann mit entsprechenden Polsterungen darauf geachtet werden, dass nirgendwo eine Schnürfurche entsteht, und dann kommen erst die eigentlichen Kurzzug-Kompressionsbinden darüber. Also die Anlage eines komplexen physikalischen Entstauungsverbandes, das dauert schon länger. Also in 2 Sekunden hat man das sicherlich nicht montiert, sondern also ich denke, dass eine erfahrene Person da bestimmt 5 Minuten pro Bein damit befasst ist. Also ist jetzt so mein Gefühl. Also, und das nennt sich ja auch physikalische Entstauung. Das heißt also, dass die Physik bzw. der Anpressdruck die Hauptrolle dabei spielt und gleichzeitig die Richtung, mit der diese Druckmontur appliziert wird auf das Bein. Also das heißt, von der Peripherie, also den Zehen, bis hin zum Zentrum, sprich zur Leiste. Das, so würde ich es ungefähr erklären wollen.
Genau, du hast es deinen Fokus jetzt vor allem auf die Kompression gesetzt. Wenn man sozusagen das ganze Paket der KPE nimmt, gehören da ja noch andere Säulen quasi mit dazu. Die große, wichtige Säule ist die Kompressionstherapie, dann die manuelle Lymphdrainage, die Hautpflege, Bewegung, vor allem in der Kompression, und auch das Thema Selbstmanagement, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Spielen da ja eine Rolle, und man unterscheidet bei der KPE ja einmal die Phase 1, also das, was du gerade auch schon mit angesprochen hast, die manuelle Lymphdrainage, die dann in sehr intensiver Frequenz, also idealerweise täglich, erfolgt, und anschließend diese sehr, sehr komplexe Wickelung, also die Verbände, die angelegt werden, um halt den Erfolg, den der Lymphtherapeut bei seiner Drainage erreicht hat, auch halten zu können.
Also, wenn man nämlich, das denke ich auch. Genau. Ja. Also ich bin mir manchmal auch gar nicht sicher. Also die manuelle Lymphdrainage ist wirklich sehr, sehr wertvoll und ein ganz, ganz wichtiges Tool in der Behandlung. Aber die alleine reicht einfach nicht aus. Also viele Patienten berichten, ja, ich bekomme manuelle Lymphdrainage, ich gehe einmal in der Woche zum Lymphtherapeuten, und dann, wenn man dann fragt, ja, und anschließend werden sie dann noch komplex bandagiert? Nein. Und das ist die absolute Ausnahme, dass dann auch wirklich das, was elementar ist für mein Dafürhalten, geschieht. Ne? Also die manuelle Lymphtherapie, also das Handanlegen und Anregen des Lymphabstromes, ganz, ganz wichtig, aber die Aufrechterhaltung des Erfolges, dass das geschieht nur mit der Kompression. Und die kommt meines Erachtens zu kurz. Und deswegen habe ich sie eben so ausführlich geschildert, weil ich es so wichtig finde.
Ja, genau. So ist es ja auch. Also bei der Lymphdrainage, das kann man ja auch in der Bildgebung tatsächlich nachweisen, kann man den Lymphabfluss beschleunigen. Man kann die Angiomotorik der Lymphbahnen anregen. Man sieht dann richtig, wie es schneller läuft, wie sich vielleicht auch Kollateralen auftun. Aber wenn der Physiotherapeut sozusagen einmal am Tag oder manchmal ja sogar hinterher in der Phase 2 nur einmal in der Woche 30 oder 45 Minuten Hand anlegt an dem Bein oder Arm, je nachdem, wo das Lymphödem ist, dann ist dieser Erfolg natürlich in den Zeiträumen dazwischen sonst sofort wieder verpufft. Und damit man tatsächlich von jeder Lymphdrainage profitiert und immer wieder auf der Leiter sozusagen ein Stück höher kommt oder dann halt auch die Entstauung erreicht, also die Entlastung des Gewebes, die Anregung von den Umgehungskreisläufen, dafür ist es halt wichtig, die Kompression als Begleitung dazu zu nehmen. Und manuelle Lymphdrainage ohne Kompression, ganz egal, ob in der Entstauungsphase oder hinterher in der Erhaltungsphase, da sind es ja in der Regel nicht mehr die Verbände, sondern die Kompressionsversorgungen, oft flachgestrickt oder in den allermeisten Fällen bei den Lymphödemen ja flachgestrickte Versorgungen. Ohne die geht es einfach nicht. Ne?
Ja. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass es manchmal eine Zeitfrage ist. Und viele sagen dann das ist nicht verordnbar oder sowas. Also das glaube ich nicht. Also man darf das doch verordnen. Und es dauert natürlich halt sehr, sehr lange und ist wie immer dann auch eine Sache der Vergütung, denke ich. Das spielt auch manchmal eine Rolle.
Ja, also man kann auf das Rezept ja die Kompression, also man kann ja verordnen sozusagen manuelle Lymphdrainage plus Kompressionsbandagierung, aber im ungünstigsten Falle, wenn man das jetzt ganz streng nimmt, muss der Physiotherapeut ja auch die Polstermaterialien noch stellen. Ja. Ist natürlich dann immer eine Diskussion, wer übernimmt welche Kosten, wer rezeptiert was. Die verordnenden Ärzte sind ja auch durch ihre Budgetierungen bei den Verbandsmaterialien immer so ein bisschen am Limit. Und von daher muss man halt versuchen, gute Kompromisse zu finden, die dann ja für alle Beteiligten eine gute Lösung darstellen. Aber ich finde halt auch, dass diese KPE Phase 1, also diese Entstauungsphase, ganz essentiell ist für den kompletten weiteren Verlauf. Und da muss man halt manchmal auf allen Seiten sozusagen für 3 Wochen oder 2 Wochen, meistens dauert es ja nicht länger, die Augen zudrücken und sagen, okay, wir machen das jetzt ganz strukturiert. Und dafür hat man hinterher, also wenn die Entstauung einmal richtig gut funktioniert hat, hat man hinterher eine gute Chance, deutlich weniger Frequenz der Lymphdrainage zu brauchen. Man kommt in der Regel dann auch mit einer guten Kompressionsversorgung wunderbar zurecht und hat nicht immer wieder so Zustände, in denen das Gewebe permanent explodiert.
Genau.
Sozusagen.
Und es ist natürlich, also wir machen es halt manchmal so, dass wir solche Patienten, die jetzt dringend eine KPE brauchen, mal stationär aufnehmen. Ist natürlich auch immer muss es gut rechtfertigen gegenüber der Krankenkasse. Aber es ist ja einfach eine Sache, dass es manchmal einfach nicht anders geht. Ne? Und dass man sie wirklich richtig gezielt und komplex behandeln kann und sich auch die Zeit dafür nimmt, das zu tun, damit die Leute dann hinterher entstaut dann in ihre Strümpfe steigen können. Also es macht dann auch Sinn, relativ zeitnah dann eine entsprechende Bestrumpfung zu verordnen, dass die dann auch gleich kommt. Ne?
Genau. Das ist manchmal ja auch so ein Problem, dass die Verordnungen, also selbst wenn sie dann da sind, nicht immer sofort genehmigt werden, die Patienten zum Teil dann wieder lange Wartezeiten haben.
Genau.
Also von daher macht das eigentlich schon Sinn, wenn man sich in so eine KPE Phase 1 begibt, ganz egal, ob sie dann ambulant oder stationär erfolgt, dass man das von vornherein schon alles gut plant und durchstrukturiert, dass man vielleicht sogar die Genehmigung für die Kompressionsversorgung schon am Anfang mit einholt, also im Prinzip noch bevor die KPE Phase 1 eigentlich richtig begonnen hat und dass die Fertigung des Strumpfes dann im Prinzip erst erfolgt, wenn sozusagen das Bein entstaut ist, aber dass die Genehmigung im Prinzip schon vorliegt und man nicht erst mit dem Genehmigungsverfahren bei der Kasse anfängt, wenn die Entstauung abgeschlossen ist.
Ja, genau.
Dauert sie, wenn man Pech hat, 10 Wochen oder
genau.
so.
Genau. Und also ich bin ja auch noch ein großer Fan davon, die Patienten aktiv mit einzubeziehen, dahingehend, dass man den noch zusätzlich, also jetzt nicht als Ersatz, aber zusätzlich diese intermittierende pneumatische Kompression verordnet, dass sie zu Hause das weiter anführen, also anwenden können. Also so. Also es geht immer darum, einen stabilen Zustand zu halten. Und das muss man immer wieder gebetsmühlenartig auch erklären. Ja, das ist leider eine Sache ist, die man jetzt lebenslang als Begleiter hat. Ne?
Genau. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Egal, was man tut, man kann zumindest mit den bisher vorliegenden Möglichkeiten das Lymphödem nicht heilen, aber man kann den klinischen Zustand halt deutlich verbessern, die Lebensqualität verbessern, Komplikationen weitestgehend reduzieren, also sowas wie die Ausbildung eines Erysipels, einer Wundrose im Lymphödem oder auch ausgedehnte Fibrosierungen, die dann auch zu Gelenkproblematiken führen können und so weiter. Wenn man halt von vornherein sozusagen das Lymphödem gut pflegt und dazu gehört dann halt einfach ganz konsequent Lymphdrainage, Kompression, die Hautpflege, da gehen wir gleich nochmal drauf ein und auch die Bewegung in der Kompression. Das sind ja alles Sachen, die ja abgesehen von den Terminen beim Physiotherapeut der Patient auch weitestgehend selbst mitgestalten kann. Du hattest jetzt gerade schon die Heimgeräte zur IPK angesprochen, also diese intermittierende pneumatische Kompressionstherapie mit den Luftmanschetten, die sich dann, wenn es die Beine betrifft, von den Zehen zu den Hüften hin aufpusten. Das kann man jeden Abend bequem vorm Fernseher machen, 20 Minuten, 30 Minuten. Man kann es individuell einstellen, man kann es mit in den Urlaub nehmen. Von daher erlaubt das halt auch ganz viel Selbstbestimmung. Viele Patienten fühlen sich ja auch sehr, ja, ich sag mal, gegängelt, beziehungsweise auch unter Stress gesetzt, wenn sie regelmäßig diese Physiotherapie-Termine abstimmen und wahrnehmen müssen. Aber gerade bei noch jungen Patienten, die auch beruflich vielleicht stark eingespannt sind, ist die EPK eine super Ergänzung. Oder auch wenn der Physiotherapeut mal Urlaub hat, nicht jeder hat ja quasi gleichzeitig mit seinem Physiotherapeuten Urlaub, dann kann man auch diese Zeiten ganz gut überbrücken. Ne?
Also ich finde halt auch, viele Leute merken erst relativ in einem fortgeschrittenen Stadium, dass da was nicht stimmt. Und die Diagnose wird meines Erachtens oft relativ spät gestellt. Also es wäre vielleicht auch nochmal wichtig, so eine gewisse Awareness zu haben. Ne? Also dass man darauf achtet, wie sehen denn die Füße und die Zehen aus? Also um relativ frühzeitig gleich die richtigen Behandlungsschritte einzuleiten, damit es erst gar nicht zu so fortgeschrittenen Stadien kommt. Ja, also
genau. Eine ganz gute Alternative, das habe ich gerade noch vergessen, für die Entstauungsphase oder auch Erhaltungsphase sind auch die MAX, also die medizinischen adaptiven Kompressionssysteme, bei denen man nicht ganz so viel wickeln muss. Also es braucht auch ein gewisses Geschick dafür, aber es ist nicht ganz so aufwendig in der Anwendung wie der lymphologische Kompressions- und Entstauungsverband. Was vielleicht auch noch eine ganz gute Option ist, da profitieren auch viele Patienten von, wenn sie auch nachts eine gewisse Kompression tragen. Das muss jetzt nicht immer sein und das muss auch nicht der Strumpf sein, den sie tagsüber tragen. Aber es gibt halt spezielle Materialien für die Nacht. Die sind so ein bisschen luftiger, nicht ganz so stramm, aber oft mit so unruhigen Haut, also unruhigen Oberflächen, die halt zusätzlich nochmal die Fibrosierung ein bisschen lockern
können. Also das finde ich auch eine klasse, dass du es gesagt hast. Die sehen so aus wie so Waffeln, ne? So ein bisschen so. Ja, die machen einen tollen Massageeffekt für die Haut. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, finde ich auch. Ja. Und es liegt sich da auch ganz gut drauf. Ich habe es mal ausprobiert, ich habe mal so ein bisschen drauf rumgeruckelt.
Ja, genau. Also da gibt es eine ganze Reihe Maßnahmen, die Patienten zusätzlich alleine nutzen können. Wir hatten vorhin schon das Thema Hautpflege auch kurz gestreift. Richtig. Warum ist die beim Lymphödem so wichtig?
Naja, also das Lymphödem schädigt das Hautorgan. Also die Haut ist ja eigentlich unser allergrößtes Organ, das wir überhaupt besitzen. Und ein sehr, sehr großes Immunorgan und ist damit beschäftigt, Eindringlinge bakterieller oder Pilze oder was weiß ich, also von außen abzuwehren. Und Lymphödem-Patientinnen und Patienten haben sehr oft eine gestörte Hautbarriere und sind sehr empfänglich für Keime. Und das Hauptfeld oder ein Augenmerk ist der Zwischenzehenraum. Die Zehen sind ja geschwollen, man kommt auch gar nicht so richtig ran. Und wenn da Feuchtigkeit besteht bilden sich oftmals auch kleine Risse und es ist relativ einfach für ein Fußpilz, da jetzt mal reinzugehen und sich da auszubreiten. Und die Abwehr ist auch gestört. Also das heißt, Lymphödem-Patientinnen und Patienten müssen peinlich auf die Pflege der Zwischenzähnräume achten. Ich empfehle oftmals, dass sie nach dem Duschen die Zwischenzähnräume vielleicht mit einem Föhn abtrocknen. Also dass es wirklich keine Feuchtigkeit da stehen bleibt und dass es trocken ist und dass man darauf achtet, dass sich da keine kleinen Risse bilden oder Schuppungen. Und das Zweite ist, dass die Haut, obwohl es ein Ödem ist, dennoch eigentlich trocken ist. Also das ist auch wichtig, dass man dann also am Fuß- und Unterschenkelbereich, vor allen Dingen, da ist er deutlich trockener als am Oberschenkel, entsprechend pflegt. Also ich finde handstoffhaltige Präparate ganz gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin ein großer Fan davon und die werden in aller Regel gut vertragen. Und es gibt viele Produkte, die sind auch frei verkäuflich, so in Drogeriemärkten sehe ich das. Und wenn man sich dann so durchliest, was da so alles drin ist, ist man doch ganz zufrieden.
Ja, genau. Also wichtig ist mir immer, das empfehle ich den Patienten, dass sie eine ordentliche Rückfettung haben, also und entsprechend Feuchtigkeit ins Gewebe kommt, also zum Beispiel mit den harnstoffhaltigen Produkten. Und es sollten halt möglichst wenig Konservierungsstoffe, Duftstoffe und Ähnliches drin sein, weil Patienten mit einer Lymphabflussstörung meistens auch ein erhöhtes Risiko haben, dass sie da Kontaktallergien in diesem gestauten Bein, Arm, wie auch immer, entwickeln. Genau. Ja, und genauso kann es halt auch passieren, also jetzt unabhängig auch von den Zehenzwischenräumen, dass mal ein Insekt ins Bein sticht oder kleine Verletzungen, also wenn jetzt das Lymphödem an den Händen, am Arm ist, kann das an den Händen ja auch schneller mal passieren, bei der Küchenarbeit irgendwie geritscht oder so. Auch da muss man dran denken, dass solche kleinen Verletzungen dann auch möglichst konsequent und schnell versorgt werden. Also viele Patienten haben so als Notfallmedikament eine antiseptische oder antibiotische Salbe zu Hause, damit es nicht von diesem lokalen Defekt gleich zu einer Explosion kommt, also sprich eine Wundrose.
Genau, es gibt auch so gute Sprays, die antiseptisch sind und gleichzeitig eine Hautpflege machen. Also wir dürfen ja keine Namen nennen, aber es gibt die. Und die sind zum Beispiel auch ideal. Also ich bin ja der Meinung, dass Wassergymnastik auch eine sehr, sehr wertvolle Sache ist für Patienten mit Lymphödem. Aber sie müssen halt hinterher, wenn sie aus dem Wasser kommen oder wenn sie jetzt bei uns aus der Ostsee steigen, natürlich peinlich auf die Füße achten. Und da ist also so ein kleines Desinfektionsspray wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Genau. Und die Kompression selber hat ja leider auch den Nachteil, dass die Haut darunter noch ein bisschen zusätzlich ausgetrocknet wird durch diesen Schubbel- und Reibeeffekt. Von daher nochmal wichtiger. Also wenn abends die Kompression abgelegt wird, dann auf jeden Fall eine gute Hautpflege betreiben. Mhm. Thema Bewegung hast du jetzt gerade auch schon mit angesprochen. Also Schwimmsportarten oder alles, was im Wasser stattfindet, ist beim Lymphödem immer besonders toll, weil es ja zusätzlich auch nochmal so einen Drainageeffekt hat und man durch die Wassertiefe vor allem auch so einen ähnlichen Effekt wie bei der Kompression erlebt. Mhm. Was empfiehlst du sonst noch als Sportarten?
Naja, also eine Bewegung der Beine letztendlich und der Arme. Na, also wir waren ja doch kürzlich auf der Tagung, wo also dazwischen drin für die Teilnehmerinnen einer Lymphtherapeutin Übungen gemacht haben. Das fand ich also sehr aufschlussreich, weil natürlich nicht jeder kann da mit den Armen so rudern oder sowas machen. Aber dass man den Patienten dann auch so ein paar Tipps geben kann, welche Bewegungen besonders gut sind. Mhm. Und da war auch zum Beispiel einfach so eine Sache, die kann man ganz einfach und kann man fast überall machen, so auf der Stelle treten. Ja, also das klingt jetzt banal, aber es hat doch eine große Auswirkung. Und dabei auch das Sprunggelenk bewegen und dann die Arme hoch und schütteln und sowas. Also das sind durchaus Übungen, die auch auf kleinstem Raum sehr erfolgversprechend sind.
Genau. Ja, und ich glaube auch alles, was im Prinzip die, also das ist ja das Ziel, was die Bauchatmung zu fördern, also um auch eine gewisse Sogwirkung zentral anzuregen, dann den Brustkorb zu öffnen, also wie so Windmühlenarme zum Beispiel machen, die Schultern weit auseinander. Also wir neigen ja manchmal dazu, so in unserem Alltag uns so nach vorne einzurollen und so ein bisschen rund zu werden, dass das alles wieder aufgeht sozusagen nach hinten hin und sich groß zu machen, weit zu machen, damit das auch alles gut fließen kann.
Ja, also genau.
Ja. Das spielt halt alles schon in diesen Bereich des Selbstmanagements hinein. Was auch vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist in dem Zusammenhang, ist das Thema Gewicht. Man weiß halt, dass das Lymphödem, also manchmal tatsächlich auch Folge von Übergewicht sein kann, dass dadurch Lymphbahnen geschädigt werden, abgedrückt werden, überlaufen sozusagen. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite weiß man halt auch, dass wenn sowieso schon ein Lymphödem da ist und dann noch Übergewicht dazukommt, dass den Verlauf, also gerade wenn es die Beine betrifft, deutlich verschlechtern kann.
Ja, also es ist ja dieses sogenannte Adipositas-assoziierte Lymphödem. Also da kann ich auch die Erfolgsgeschichte eines Patienten erzählen. Also der kam und hatte also doch eine ziemliche Adipositas und als Folgeerscheinung deutliche Ödeme an den Beinen und Zeichen der venösen Schwäche. Und an sich war schon ausgemacht, dass wir ihn venös operieren wollen. Und dann hat er zwischenzeitlich abgenommen. Und zwar hat der, ich glaube, 30 oder 35 Kilo abgenommen. Und was ist passiert? Also er kam dann zur OP und dann war die Vene aber gar nicht mehr so insuffizient, sondern die hat sich erholt. Und dann war er gesagt, okay, also ich glaube, da müssen wir jetzt heute gar nicht operieren. Und dann haben wir uns also alle gefreut. Und dann hat er weiter noch etwas abgenommen und auch sein Ödem hat sich deutlich gebessert. Also das war wirklich eklatant und er ist also auch ganz beglückt, hält sein Gewicht, ist ganz zufrieden. Also das habe ich auch schon gedacht. Also man sollte solche Fälle vielleicht sammeln und darüber auch mal eine Fortbildung machen, was es tatsächlich bewirken kann, wenn die Adipositas, die auch besteht, behandelbar ist oder behandelt wird und was dann sich alles verbessert. Ne? Also nämlich der Lymphabstrom, also dem Fall.
Ja, ich habe auch, also da kann ich jetzt keine wissenschaftlichen Daten zu berichten, aber das sind sozusagen Einzelfallbeschreibungen. Ich habe Patientinnen, die sehr intensiv sich mit dem Thema Ernährung, Fasten und Darmsanierung befasst haben. Mhm. Und ich meine, so rein von der Logik her kann ich das gut verstehen. In dem Moment, wo man den Körper sozusagen entlastet durch besonders gut verdauliche Nahrung oder auch Fastenphasen über, die haben das wirklich so als Heilfasten über 2-3 Wochen gemacht und dann auch eine entsprechende Darmsanierung durchgeführt. Das entlastet erstmal die Lymphe, die ja letztlich so unser Müllabtransporter im Gewebe ist. Mhm. Und die haben also jeweils danach eine deutliche Linderung ihres Lymphödems erlebt. Also
ja, das habe ich auch schon gehört.
Beeindruckend.
Ja. Mhm. Also hätte ich auch vor ein paar Jahren so ein bisschen milde gelächelt. Jetzt lächel ich anerkennend.
Ja. Was noch so an oft häufigen Fragen aufkommt, ist das Thema Sauna. Was sagst du da Patienten mit Lymphödem? Dürfen die in die Sauna?
Also ehrlich gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum die Sauna immer so thematisiert wird. Also ich bin jetzt ja kein so absoluter Experte in dem, aber ich weiß, es wird sehr, sehr heiß und man schwitzt fröhlich. Und dann wird sehr dramatisch abgekühlt. Und ich denke, dass diese dramatische Abkühlung für jede Vene zu einem Kollaps führt. Und ich denke auch, dass die dramatische Abkühlung günstige Auswirkungen für den Lymphabstrom hat. Und ich denke auch insgesamt, dass das Saunieren für den Gesamtkreislauf eine positive, stimulierende Wirkung hat. Und sehe eigentlich keinen Grund, warum die Leute dann jetzt darauf verzichten sollen. Also die Hitze ist ja nur ein Teil des Ganzen, wenn ich es richtig verstehe.
Genau. Also ich sage eigentlich auch immer, sie sollen die Beine hochlegen. Das ist schon wichtig, dass sie nicht in der Wärme sozusagen mit herabhängenden Beinen oder je nachdem auch, wo das Ödem natürlich ist sind. Sie müssen sich vielleicht auch nicht die heißeste Sauna aussuchen, die zur Verfügung steht. Da gibt es ja auch große Bandbreiten. Aber ansonsten, wenn sie auf die ja, Maßnahmen achten, dass sie hinterher auch wieder eine kalte Dusche sozusagen haben, dass sie insbesondere darauf achten, keine Verletzungen im Lymphödem-Areal zu erleiden. Also ne, so Saunaböden sind ja auch immer gut für alle möglichen Feuchtkeime. Aber ansonsten spricht da aus meiner Sicht auch nichts gegen. Und da also muss natürlich auch nicht die Kompression angemessen werden.
Sauna ist so der Whirlpool.
Ja, aus dermatologischer Sicht.
Aus dermatologischer Sicht, mein Gott, was da alles drin wohnt. Aber ja, also ich denke auch, also Sauna ist, wenn man es jetzt rein physikalisch so überlegt, eigentlich eine ganz gute Sache.
Mhm, ja.
Aber die Hautpflege, ja, da hast du völlig recht.
Genau. Ja, und dann fragen ja viele Patienten immer noch, okay, physikalische Entstauungstherapie ein Leben lang, aber gibt es da nicht möglicherweise eine Abkürzung? Ich habe neulich gelesen, Gentechnik, operative Verfahren, das sind ja meistens die Fragen, die dann doch kommen. Was kannst du uns zum Thema Genetik sagen beim Lymphödem oder Gendiagnostik? Macht das Sinn?
Also ich finde es ja und nein. Also es macht Sinn, wenn es sich vielleicht um Jugendliche oder Kinder handelt, dann auf alle Fälle, um zu schauen, ob da vielleicht eine vaskuläre oder lymphatisch-vaskuläre Malformation vorliegt. Und da gibt es bestimmte Genkonstellationen, die tatsächlich mit einer sogenannten gezielten Therapie angehbar sind. Das sind ich glaube, das PIK3CA-Gen zum Beispiel. Also so irgendwas, was dann angehbar oder behandelbar ist, was aber bei bestimmten Formen eigentlich nur funktioniert. Jetzt in der breiten Fläche bei jetzt im fortgeschrittenen Lebensalter mit einem jetzt schon lange bestehenden Lymphödem, da ist eine genetische Abklärung. Da bin ich nicht sicher, ob das einen weiterbringt. Da denke ich auch, ist wahrscheinlich der Pathomechanismus ein anderer. Es macht natürlich, es ist eine, sagen wir mal, eine wissenschaftliche Herausforderung, auch eine medizinische, so eine genetische Diagnostik. Aber es gibt ja eine Fülle verschiedener Genlokalisationen, die da alle eine Rolle spielen beim Lymphödem. Das sind ja, wenn man so tabellarisch zusammenfasst, fast zwei Seiten. Also, und da kommen für mein Gefühl immer noch neue dazu. Aber es ist natürlich dann auch, wie gesagt, bei jungen Leuten halte ich es für wichtig. Also wir haben einen Patienten, der hat also auch ein primäres Lymphödem im Rahmen einer genetischen Erkrankung. Und dann ist gut, wenn man darum weiß. Ja, und dass man dann darum weiß, was er noch sonst an Komplikationen vielleicht bekommen kann, die jetzt möglicherweise gar nicht direkt mit dem Lymphödem in Verbindung gebracht werden.
Also genau. Ja, so sehe ich das auch. Also wenn es junge Patienten sind, wo man den Verdacht hat, also möglicherweise auch, dass es eine positive Familienanamnese gibt oder halt den Verdacht auf syndromale Erkrankungen, also sprich, dass da sich noch weitere Krankheitssymptome verbergen oder andere Folgeerkrankungen jetzt einfach assoziiert sind, aber jetzt nicht unmittelbar kausal verknüpft mit dem Lymphödem, dass man die möglichst frühzeitig detektieren kann.
Ja.
Was die Gentherapie angeht, ansonsten ist es in den meisten Fällen ja erstmal nur ein diagnostischer Ansatz. Also gentherapeutisch gibt es zwar, sagen wir mal, erste Untersuchungen, aber da ist eigentlich noch nicht viel, was jetzt wirklich in der breiten Masse eingesetzt werden könnte.
Ja, ganz genau. Also das sind wirklich Einzelfälle.
Genau. Und wie ist es mit der operativen Therapie?
Ja, das ist auch interessant. Also in manchen Fällen ist es durchaus möglich, sogenannte lymphovenöse Anastomosen zu operieren. Das sind also Kurzschlüsse zwischen Lymphkollektoren. Das sind also Lymphbahnen, die man ganz gut darstellen und präparieren kann. Und die Side-to-End oder End-to-Side heißt das. Also das heißt also, die Lymphbahn wird direkt in eine Vene eingenäht oder angeschlossen, so dass die Lymphe jetzt über die Vene abtransportiert wird. Und in manchen Fällen führt es zu einer deutlichen Verbesserung, aber es ist jetzt nicht die alleinige Methode. Also man muss auch vorher ganz gezielt eine Diagnostik machen und schauen, ob eine Person dafür in Frage kommt oder nicht oder ob sie überhaupt davon profitiert. Das ist die eine operative Möglichkeit. Und das andere sind so Lymphknotentransplantate, Ja, also dass also an einer Region des Körpers ein entbehrliches Paket an Lymphknoten entfernt wird und an eine andere Stelle implantiert wird, auch angeschlossen wird an den Abstrom, um dann eine Verbesserung zu erzielen. Also das gibt sehr viele Arbeiten aus dem asiatischen Raum diesbezüglich, aber auch aus Frankreich und Schweden habe ich schon welche gelesen. Das, wenn ich es richtig weiß, hat das eine Hauptbedeutung bei den sogenannten sekundären Lymphödemen. Das sind also die Lymphödeme, die im Rahmen von Tumoroperationen hinter oder Bestrahlungsbehandlungen entstehen.
Mhm. Genau, also die, die lymphovenösen Anastomosen macht man, soweit mir das bekannt ist, eher in den früheren Stadien. Ja. Und wenn es sozusagen schon etwas fortgeschrittener ist, dann kommen diese Lymphknotentransferoperationen in Frage. Aber wie du schon gesagt hast, vorher braucht es erst eine sehr eingehende Bilddiagnostik, um zu gucken, wie viel Abtransportkapazität ist denn noch da, wie fibrosiert ist das Gewebe, wie viel Funktion ist noch da, wie ödematös ist es und so weiter und so fort. Also das ist nicht so ein Allrounder, sondern das ist im Endeffekt ganz individuelle Planung, die da für jeden Einzelnen gemacht werden muss. Genau. Wenn es schon sehr fortgeschritten ist und man schon einen sehr intensiven fibrösen Umbau hat, dann gibt es halt auch da die Möglichkeit der Liposuktion, also das, was wir beim Lipödem schon kennen, dass auch Gewebe abgesaugt werden kann. Aber auch das ist kein kausales Verfahren, sondern ja nur ein linderndes Verfahren. Und es ersetzt halt auch auf keinen Fall die dauerhafte, konsequente Kompression, sondern die muss danach natürlich auch fortgesetzt werden.
Also ich habe neulich mal eine Arbeit gefunden, also ich war fasziniert, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da es war eine Arbeitsgruppe aus, ich glaube, Boston oder New York, das ist, also jedenfalls Ostküste Amerika, und die haben radikal das gesamte Gewebe weggeschnitten und dann wieder zugenäht und hatten zumindest, also wie sie es publiziert haben, gute Ergebnisse. Aber das ist einmal publiziert worden, nie kommentiert und kein anderer hat es gemacht. Und ja, also ich muss die Arbeit nochmal raussuchen. Also sie hat mich wirklich fasziniert. Ich habe sie aber dann nicht runtergeladen, blöderweise. Aber ich werde sie wieder finden. Also jedenfalls habe ich gedacht, Und kürzlich, also wie es der Zufall so will, kam also eine ältere Patientin. Und die hatte eine ähnliche Operation hinter sich. Also aus die Naht von oben bis unten, wie so eine Hosennaht. Und also ich gedacht, Also alles weggeschnitten und dann wieder gerafft.
Es gibt ja durchaus, auch auf den Kongressen sieht man immer wieder sehr gute Ergebnisse, auch aus der Kombination von mehreren Eingriffen, dass dann erst lymphovenöse Anastomosen gemacht werden, anschließend Liposuktion. Und es wird auch immer wieder propagiert, dass danach dann keine Kompression mehr notwendig ist. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch und also kurzfristig mag das auch sicherlich alles sein. Aber ich glaube, dass dieses Gewebe doch irgendwie sehr empfindlich, verletzlich bleibt. Und
das ist es, Und ich meine, auch bei jeder Liposuktion oder bei jeder Resektion, man schneidet ja wieder die ganzen Lymphbahnen weg, die man vorher liebevoll angeregt hat oder wenn du es angeschlossen hast.
Nein, also von daher, es muss halt individuell immer gesehen werden. Und dafür sind halt bildgebende Verfahren, also entweder dynamisch für die scintigraphischen Darstellungen oder halt MR-Bilder, wobei es da ehrlicherweise aber bisher nicht so viele radiologische Institutionen in Deutschland gibt, die das wirklich auf einem sehr guten Niveau für eine OP-Planung machen.
Das ist leider auch wieder so ein Flaschenhals beziehungsweise Nadelöhr, ja.
Genau. Ja, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, was wir jetzt hier gerade alles besprochen haben, muss man ja sagen, Gentherapie, Gendiagnostik spielt vor allem eine Rolle beim primären Lymphödem, um das weiter etiologisch einordnen zu können und dann vielleicht auch noch für die weitere Prognose oder Syndromerkennung. Aber die Gentherapie als solches ist nach wie vor eigentlich ein experimenteller Ansatz und bisher absoluten Einzelfällen vorbehalten. Bei den operativen Verfahren hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren. Da ist es sicherlich einfacher, was zu tun, aber mit wie viel Erfolg und wie dann das Ergebnis für den Einzelnen aussieht, ist doch sehr unterschiedlich, zumindest nach meiner Erfahrung.
Und die Basis ist bleibt meine Erfahrung die auch. Und dass die Patienten dann jetzt nicht die Vorstellung haben sollten, ganz von der Kompression wegzukommen, das wäre nicht richtig.
Ja. Und ja, man lernt daraus wieder, nicht jedes Lymphödem ist gleich, ne, sondern es gibt einfach da ganz große Unterschiede. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, was die Ursache des Ganzen gewesen ist, ob es, wie gesagt, einfach schon angeborenermaßen einen Defekt im Lymphtransportsystem gab oder ob lokal einfach ein kleiner Schaden bei einer Operation gesetzt wurde oder auch ein größerer Schaden, wenn sehr viele Lymphknoten entnommen worden sind oder wie gesagt, eine großflächige Bestrahlung stattgefunden hat oder so. Das sind ja ganz unterschiedliche Umstände, mit denen man es dann zu tun hat.
Ja, genau.
Möchtest du noch was ergänzen?
Du hast es jetzt sehr umfassend zusammengefasst, also da habe ich jetzt keinen Punkt zu machen.
Okay, alles klar. Dann sind wir für heute durch mit unserer Therapie des Lymphödems, KPE-Gendiagnostik, Lymphchirurgie, alles einmal gestreift und wir sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.